Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Live aus Hamburg und Berlin, die Vrindt Weinflaschen mit Christoph Raffelt
und Holger Klein.
Guten Abend. Sag mal, wie lange wollen wir das, habe ich mich eben noch so gefragt, wie lange wollen wir das eigentlich in diesem Zwei-Wochen-Rhythmus machen? Weil so langsam aber sicher ist ja, also wenn man die Bleppos draußen auf der Straße so anguckt, ist die Krise längst vorbei, die Politik. So, oder machen wir jetzt einfach so lange weiter, bis wir nicht mehr können?
Ne, vielleicht machen wir einfach noch den Juni mit.
Okay. Wird dir das zu viel?
Ne, ich finde das eigentlich sehr nett. Ja, also ich finde die zwei Wochen haben jetzt auch, also ich bin jetzt nicht überfordert dadurch.
Nee, gar, also nee, ich auch nicht.
Also, das Einzige, also vielleicht sind diejenigen, die ständig diese Kisten kaufen müssen, natürlich überfordert. Aber das ist natürlich eben freigestellt. Ne?
Ja, stimmt.
Ja.
Also, aber was, nee. Was mich überfordert tatsächlich ist, also ich bin vorher immer so ein bisschen gestresst, weil wir haben ja all die Jahre, waren wir ja immer unterwegs und haben uns was erzählt von Restaurants und tollen Sachen und so. Mhm. Und je länger ich nicht rausgehe, desto desto kleiner wird mein Reservoir an Geschichten, die ich erzählen kann.
Ja? Okay.
Also das ist so, wo ich mir denke, oh Gott, was willst du denn jetzt noch nebenbei erzählen? Hinterher, weißt du, hinterher hast du irgendwie, sind wir nur noch 20 ja. Minuten lang, weil wir nichts anderes mehr machen als schweigend saufen oder so. Weil meine Sauerteig-Experimente, ich habe neue Mehle. Erstmal ein Wein. Erst Wein. Was trinken wir denn überhaupt?
Wir fangen an mit dem Freiraum von Rainer Sauer.
Ist das der billige mit dem Schrauber?
Das ist der günstige mit dem Schrauber. Genau. Ja.
Was wollte ich sagen? Ja, genau. Ich habe neues Mehl. Ich habe bisher ja immer in Ermangelung anderer Mehle, weil es gibt ja immer noch nicht wirklich alles zu kaufen. Und im Bioladen gibt es irgendwie nur Dinkelmehl. Und die können mich halt mal. Habe ich halt immer das billige Discounter-Mehl genommen, also Weizenmehl, um meine Sauerteigbrote zu backen. Und zwischenzeitlich hat aber hervorragend funktioniert schon. Und zwischenzeitlich hat dann aber mal die legendäre Biomühle Eiling ihren Webshop geöffnet gehabt.
Ja.
Die haben ihren Webshop zu, jetzt wieder. Ne? Also sie hatten zwischendurch mal aufgemacht. Und da habe ich mir ein paar Kilo andere Mehle bestellt und so vor mich hingebacken. Das war einigermaßen spektakulär.
Du meinst, die haben schon wieder zu?
Die haben schon wieder zu.
Also ich kriege jetzt in 10 Tagen wieder ein Paket.
Ja, da hast du Glück gehabt. Und also ich saß hier und habe gedacht, ah Mann, ey, das war so super mit diesem neuen Mehl. Ich bestell mir jetzt einfach noch so einen Sack. Und hatte den dann im Warenkorb liegen und dachte dann, nee, back erst mal das andere Brot aus, wo du noch rumexperimentiert hast. Und dann kannst du immer noch bestellen. Habe ich ihn ausgebacken, haben wir gegessen und wollte ich am nächsten Tag bestellen, haben den Webshop wieder zu.
Krass.
Ja.
Also, okay. Wann habe ich denn bestellt? Am Wochenende habe ich
ja
bestellt.
Ja, genau.
Letztes Wochenende.
Ja, genau. Ich wollte, ich glaube, Dienstag. Also Montag ging es noch, Dienstag ging es dann nicht mehr oder so.
Ah, ja, okay.
Also irgendwie sowas.
Ja, und jetzt dauert es auch wieder. Sie haben es heute bearbeitet. Also ich habe heute eine Mail bekommen und dann dauert es noch 10 Tage. Also die sind einfach überfordert.
Ja, klar. Tatsächlich. Ja, kann ich auch verstehen.
Ja, klar, ich habe ja auch.
Aus rein
ist auch völlig okay.
Aus rein egoistischen Motiven geht mir das halt total auf den Sack und ich billige das nicht.
Genau.
Jedenfalls habe ich da bestellt gehabt Weizenmehl hell backstark.
Ja, das kommt bei mir nächstes Mal auch.
Ich weiß nicht genau, was damit ist. Also ich verstehe das nicht, was backstark heißt und so. Da stand halt nur dabei, das eignet sich gut für Brot. Und mein lieber Herr Gesangsverein, ist da ein geiles Brot rausgekommen.
Okay.
Also das ist wirklich faszinierend. Und dazu hatte ich mir dann noch ein Hartweizenmehl bestellt.
Ja, mit Hartweizen backe ich ja von Anfang an, weil ich jetzt über Claudio del Principe, also über den Koch, der diese Kochbücher macht, die ich letztes Mal vorgestellt habe, eben dieses Pane Pugliese, also dieses apulische Brot, das Bauernbrot sozusagen als erstes vorstellt und damit halt sozusagen startet als, damit habe ich sozusagen mein Brotbacken gestartet. Und das ist 100% Hartweizen.
Du machst ein Brot aus 100% Hartweizen?
Ja, genau.
Weil, also meinst du es auch aus 100% Hartweizen? Und ich habe einfach mein Standard-Sauerteig-Rezept genommen, also die Mischungsverhältnis.
Ja.
Und das ist nur so mittel geworden, ehrlich gesagt. Also es ist nicht richtig, also die Krume sieht super aus, schöne so Löcher, ne, so Schweizer Käselöcher, ja, und sowas. Aber das ist praktisch überhaupt nicht aufgegangen, das Brot. Das ist halt sehr flach geblieben, vielleicht so 5 Zentimeter oder irgendwie sowas.
Ja, habe ich gesehen. Aber du hast meine gesehen, die, so diese ersten, ja, Backversuche, ne? Die waren, die sind ja schön aufgegangen.
Ja.
Und das ist, also das erste war wirklich 100% Hartweizen und die ich jetzt mache, die sind 80% Hartweizen und 20% Vollkornweizen. Mhm. So als Mischung.
Ja. Hast du das Hartweizen, also 100% Hartweizen-Rezept im Kopf? Weil ich wüsste gerne, warum meins nicht so nicht ordentlich aufgegangen ist.
Ja, ich, im Prinzip nehme ich, glaube ich, 800 Gramm Mehl, 600 Gramm Wasser und, ja, 120 Gramm Sauerteig.
Okay, ich habe 600 Gramm Mehl, knapp 400 Gramm Wasser. Tja, wie lange lässt du es gehen? Verzeihung, wie lange ist deine Teigführung?
Also ich vermische erst das Wasser mit dem Mehl, lasse es 2 Stunden stehen, dann kommt der Sauerteig dazu, okay, lasse das 1 Stunde stehen und dann dehne ich halt, ne, ja, irgendwie über 2 Stunden hinweg. Dann, und dann tue ich es in den Kühlschrank und dann mindestens 24 Stunden.
Achso, ich habe es 24 Stunden bei Zimmertemperatur gehabt.
Achso, nee, ich tue es immer in den Kühlschrank.
Warum? Also weißt du, warum du das tust oder machst du das einfach und es funktioniert?
Ich mache es einfach und es funktioniert.
Ja, schon, genau. Ich muss mit Lutz Geißler nochmal eine richtige Sendung machen, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Irgendwie ist das alles nicht, ja.
Genau. Andere Mehlquelle steht gerade im Chat, die Adlermühle in Balingen, ja. Aber die war eben zwischenzeitlich auch geschlossen. Aber nee, das echt? Ist sonst auch ein sehr gutes Mehl. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Auch ein sehr gutes Mehl, ja. Ja, genau. So viel zum Mehl.
Da steht aber, Backstark steht bei denen nicht dabei. Ich weiß nicht, was Backstark ist. Wann ist denn?
Bei Adlermühle.
Ja.
Ja, damit habe ich mich ehrlich gesagt auch noch nicht beschäftigt, warum das jetzt Backstark heißt. Das hat wahrscheinlich wieder irgendwas mit den,
nimmt jedenfalls Wasser auf wie Hulle. Also das ist wirklich, ich habe mein Standardrezept genommen, also 590 Mehl, 380 Wasser, 20 Sauerteig, 10 Salz. So. Und, hab das gemischt. Und das ist der trockenste Teigbatzen gewesen, den ich jemals in der Schüssel hatte.
Okay.
Und ist dann aber über die 24 Stunden, bei mir läuft es halt auch 24 Stunden, bei Zimmertemperatur allerdings, ist es also schön aufgegangen und auch sehr feucht geworden letztendlich.
Okay.
Und also das ist total faszinierend. Und das dann reproduzierbar. Und weil das so extrem viel Wasser aufgenommen hat, habe ich dann nochmal probiert mit 15% mehr Wasser, was auch im Brot geblieben ist. Der Teig ließ sich dann immer noch bearbeiten.
Krass, wo kriegst du denn mehr Wasser her?
Mehr Wasser, also.
Ja, war nur ein Scherz.
Ach so. Jetzt habe ich es auch kapiert. Ja. Scheiße. Ja, ich backe mit 15% mehr Wasser.
Ja.
Das gibt so einen schönen Fischgeschmack dann im Brot.
Ja. Ist kurz vor Granda-Wasser.
Genau, Granda-Meerwasser. Und dadurch ist der Teig dann extrem klebrig geworden. Also, ich habe dann auch irgendwie den halben Batzen an der Hand gehabt, was mich immer zu so Wutanfällen bringt. Das dann ausgebacken war aber auch richtig super. Also es hat dann noch feucht nennt man das ja nicht so, saftiger. Noch saftigere Krume. Also sehr, sehr abgefahren. Also da kannst du echt mit rumexperimentieren. Kannst du viel
absolut, ich finde es total super. Ja, ich finde es super. Also Backen finde ich echt schön. Und es hat ja auch wirklich viel mit Weinmachen zu tun. Zwar nicht auf den ersten Blick, aber natürlich auf den zweiten Blick, weil es halt mit quasi ja mit den gleichen Hefen funktioniert.
Ja.
Ne? Also ich kann ja also wenn man selber einen Sauerteig ansetzt, dann funktioniert das ja mit den Umgebungshefen, die, ja, man so hat.
Genau.
Und so ist es ja bei Spontanvergärung auch. Während man, wenn man eben eine Industriehefe nimmt und daraus einen Teig, also ein Brot backt, sich das ja auch ähnlich anders verhält wie bei dem Wein, würde ich sagen. Ja?
Mhm.
Also bei Industriehefen habe ich dann die Erfahrung gemacht, also es schmeckt natürlich anders, klar. Aber ich finde die Brote auch nicht so haltbar und die werden auch viel schneller trockener als jetzt bei den Sauerteigen, die ich habe. Und das finde ich schon ganz spannend.
Ja, absolut.
Ja, und überhaupt, wie sich so Hefe verhält und dieses ganze Geblubber und so. Finde ich schon spannend. Ja. Ja. So, wir haben heute, ich schwenk mal kurz um.
Zurecht.
Genau, kurz um. Wir haben heute, nachdem wir jetzt Chardonnay und Spätburgunder hatten, haben wir heute Silvaner, was ich einfach eine extrem schöne Rebsorte finde, die so der große Underdog in Deutschland ist, finde ich, weil sie einfach zu wenig Beachtung findet, immer noch, obwohl es sich gerade zunehmend ändert, zum Glück. Und es ist halt eine sehr alte Rebsorte, die früher auch in großen Mengen in deutschen Weinbergen stand. Also es war die mit Abstand wichtigste Rebsorte in Rheinhessen und auch in Franken. Und in Franken ist sie immer noch das Aushängeschild, in Rheinhessen so gar nicht mehr leider, weil sie eben in Rheinhessen es auch verpasst haben, Silvaner so ein bisschen auf ein höheres Level zu heben, sondern eben daraus im Prinzip nur so Massenabfüllungen gemacht haben. Mhm. Es gibt nur ganz wenige Weingüter eigentlich in Rheinhessen, die gute Silvaner, sehr gute Silvaner machen. Und in Rheinhessen gibt es halt zum Beispiel bei den Top-Weingütern eben auch keine großen Gewächse als Silvaner, sondern nur eben als Riesling und als Spätburgunder und Weißburgunder, glaube ich, in Rheinhessen. Ja, aber jedenfalls kein Silvaner, da haben die sich alle dagegen ausgesprochen. In Franken ist es anders, da gibt es die großen Gewächse als Riesling und als Silvaner, also beim VDP, ne, beim Verband der Prädikatsweingüter, von dem Rainer Sauer auch ein Mitglied ist. Also dessen Wein wir jetzt hier im Glas haben. Und ich habe jetzt mal diese drei Weine ausgewählt, zusammen mit dem Sebastian von Rot-Weiß-Rosé, weil sie so ein bisschen auf drei ganz unterschiedliche Arten und Weisen so den modernen fränkischen Silvaner oder den Silvaner der neueren Generation, würde ich sagen, repräsentieren. Mhm. Ja, also Silvaner ist ja für sich genommen, ist es eigentlich eine österreichische Rebsorte ursprünglich, auch wenn es die in Österreich kaum noch gibt. Und die ist dann irgendwann im 17. Jahrhundert nach Deutschland, also nach Franken auch tatsächlich gewandert. Und sie ist halt eine Rebsorte, die nicht so anspringt wie der Riesling. Also wenn diese jung sind, diese ganze vordergründige Frucht hat er nicht so stark. Ne? Ist also eher eine würzigere Rebsorte. Und das war halt zwischenzeitlich vielleicht einfach auch nicht so en vogue hier in Deutschland, wo man eben ja auch sehr viel
zuckrig
und diese Kaltvergärung, also ne, wenn man weiße Rebsorten kalt vergärt, dann entstehen halt diese Bonbon-Aromen, ja. Diese exaltierten Fruchtnoten, ja. Mhm. Und das macht der Silvaner halt nicht so gerne mit. Dafür haben die Franken dann, das haben die dann mit dem Müller-Thurgau gemacht, der jetzt lange Zeit die am meisten angebaute Rebsorte in Franken war. Das haben die halt bis zum Exzess gemacht, ne? Und damit waren sie auch ziemlich erfolgreich. Also mit diesem vordergründigen Müller-Thurgau, mit diesen sehr vielen Frucht und der gefälligen Säure und so. Und dann ist der Silvaner halt so ein bisschen hinüber gefallen und jetzt berappelt er sich so langsam wieder. Seit letztem Jahr ist er mit ganz knappem Abstand wieder die wichtigste Rebsorte in Franken. Ja. Genau. Und Freiraum heißt der Wein jetzt. Also das Weingut ist in Escherndorf. Der Weinberg, den sie beackern, ist der Escherndorfer Lump. Ist eine der wichtigsten Reblagen in Franken. Und es gibt zwei Sauers, Heiner Sauer und Rainer Sauer. Und genau. Und der Rainer Sauer, der führt sein Weingut schon längere Zeit zusammen mit seinem Sohn Daniel Sauer. Mhm. Und als der Daniel vor ein paar Jahren angefangen hat, also wirklich ins Weingut einzusteigen, hat er gesagt, du Vater, ich mache jetzt mal einen Wein, so wie ich ihn machen möchte.
Ja.
Und da ist der Freiraum draus entstanden. Deswegen heißt er so, weil okay, er sozusagen...
Vater hat ihm Freiraum gelassen.
Genau, Vater hat ihm Freiraum gelassen. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Und eine Ebene war eben, dass er den Wein einfach anders im Keller vinifiziert. Und das hat er in diesem Fall hier gemacht, indem er dem Silvaner 5 Tage Maischestandzeit gegönnt hat. Mhm. Ja, deswegen hat er auch durchaus eine ins Gelbe zumindest gehende Farbe. Ja?
Ich fand's eher ein bisschen grünlich sogar.
Okay, das kann ich jetzt nicht sehen. Aber
liegt vielleicht auch einfach an der Hintergrundbeleuchtung bei mir.
Kann sein, ich habe hier auch recht schlechte Lichtverhältnisse. Also es ist kein Orange-Wein, ne? Dafür müsste er noch länger auf der Maische stehen. Ja. Aber hat halt eine lange Maischestandzeit, funktioniert mit Silvaner und den Beeren, mit Traubenhäuten auch ganz gut. Die kriegen auch recht schöne Gerbstoffe. Was hier allerdings auch die Idee war, dass er sozusagen mehr Frucht bekommt durch die Maischestandzeit, durch diese länger als normal, aber kürzer als Orange, meiste Standzeit, sodass einfach so ein bisschen mehr Exotik in den Wein reinkommt. Ne?
Stimmt, Exotik, das ist auch in der Nase, ne? Ich weiß nicht, was es ist, weil ich irgendwie mal wieder Heuschnupfen und so, aber irgendwas Exotisches ist drin. Also es riecht nicht wie ja, so deutsch, also es riecht halt nicht deutsch, also kein Pfirsich.
Ja.
Irgendwas Grünes. Ich habe jetzt noch nie unreife exotische Früchte gerochen, aber so würde ich mir das ungefähr vorstellen.
Unreife exotische Früchte.
Ja, unreife Mango oder ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt.
Na klar.
Ja, hast du schon mal eine unreife Mango gesehen?
Ja, sind die nicht meistens unreife, wenn die irgendwie auf dem Markt rumliegen? Ja.
Punkt für dich.
Also mittlerweile wird ja extra gesagt, dass es so reife Flugmangos sind, die einem da untergeschoben werden. Aber wenn man mal irgendwo in einem der asiatischen Länder war, wo man Mango bekommt, also frisch, dann ist es ja auch alles irgendwie Firlefanz, was die hier anbieten.
Das ist ja sowieso. Ja,
das ist schon ein ziemlicher Hammer, wie stark sich das unterscheidet.
Ja, so Südostasien-Urlaub ist da wirklich, also das ist echt geschmacksprägend. Da hast du danach erstmal monatelang keinen Bock auf irgendwie Melone, Banane, schieß mich tot, ja.
Oh, Chris Marquardt schafft es sogar hier noch am Chat teilzunehmen,
ja, sehe ich gerade. Ja, ist wirklich
beeindruckend.
Ja, absolut. Ja. Was sagt denn der Chat? Unreife Paprika, grün wie Limette, Papaya.
Papaya finde ich gut. Ja, Melone finde ich auch gut. Papaya. Aber eben auch wirklich diese Gallia-Melonen oder so, die aber eben gerade erst so reif werden. Ne? Ja.
Papaya kannte ich ja mein Leben lang immer nur aus der Haribo-Tüte.
Ah, ja.
Bis ich dann, also ein Freund von mir ist ausgewandert nach Indonesien und hat dann da geheiratet auch.
Oh ja, ja.
Und ich erinnere mich. Da war ich auf Bali zur Hochzeit. Mhm. Und da gab es in dem Hotel, in dem ich gewohnt habe, so absurdes Frühstücksbuffet, da leben halt unfassbar viele Menschen und menschliche Arbeit ist da unfassbar billig. Das heißt, du hast da Postenköche gehabt für alles. Es gab einen, der hat nur Waffeln gemacht. So, ne? Einen, der hat nur Pfannkuchen gemacht. Und da gab es halt immer frische Papaya, die man sich so auf die Waffeln schmeißen konnte und sowas. Und das war das erste und letzte Mal, witzigerweise auch, dass ich frische Papaya gegessen habe. Und da denke ich heute noch dran und das ist, wann war denn das? Das ist 10 Jahre her mittlerweile. Also frische Papaya und das dann auf Waffeln, Hammer.
Ja, cool. Ich habe Papaya auch ewig nicht mehr, also ich glaube 20 Jahre nicht mehr gegessen.
Und der Chat schreibt gerade Rambutan, was auch eine unglaublich leckere Frucht ist, die ich hier noch nicht bekommen habe. Ich habe aber noch nicht danach gesucht.
Mhm. Ja, stimmt. Die habe ich damals in Thailand auch probiert, glaube ich, Thailand.
Mhm.
Oder Malaysia, irgendwie, oder beides. Das war auch sehr gut.
Malaysia.
Ich war halt einmal da, in beiden Ländern nacheinander.
Ja.
Genau. Aber ich habe das hier schon mal irgendwo gelesen, aber ich hab das dann auch nicht gekauft. Das ist dann auch irgendwie ein bisschen absurd, finde ich. Ja. Ja. Genau. Also das ist Freiraum, also insofern gesagt, dass er aus diesem Silvaner, der ja tendenziell den Ruf hat, eher so erdig-würzig zu sein, eben eine exotische Note zu geben. Recht weich, ne? Auch in der Säure. Die Säure ist natürlich bei einem Silvaner, so wie man normalerweise annimmt, eben zurückhaltender als beim Riesling. Wobei ich persönlich der Meinung bin, dass man das so nicht stehen lassen kann. Es gibt auch sehr säurebetonte Silvaner. Es ist halt immer die Frage, wie man mit der Rebsorte umgeht. Ja. Mhm. Bei Sauer ist es jetzt interessant, dass sie, dass der Daniel eben damals auch gesagt hat, also ich würde das gerne mal ausprobieren, wie unser Weingut funktioniert auf ökologischem Standard, ja, also wie unsere Weinberge darauf reagieren und die haben dann die Hälfte der Weinberge umgestellt, also die eine Hälfte konventionell weiter betrieben und die andere Hälfte eben ökologisch betrieben, weil der Vater eigentlich dagegen war und das ist ein ganz, glaube ich, ein ganz gutes Konzept, um jemanden zu überzeugen, weil er ist dann überzeugt worden.
Das wäre jetzt die Frage gewesen. Der Vater macht weiter mit Fraumilch, aber Sohnemann, okay.
Nee. Also die arbeiten schon sehr intensiv zusammen. Also da funktioniert es auch mit dem Generationswechsel. Das funktioniert ja häufig nicht, aber hier funktioniert's und bei Max Müller, was wir nachher trinken, auch. Aber eben nicht einfach vorbehaltlos, sondern wirklich in diesem Falle jetzt wirklich jahrelanges Ausprobieren und Überzeugen. Mhm. Und das haben beide mitgemacht, finde ich gut. Und jetzt ist Vater überzeugt und jetzt ist das Ganze gerade in Umstellung. Und ich glaube, beim nächsten Jahrgang 2019 müsste es eigentlich dann auch zertifiziert sein. Und es ist halt doch sehr klar geworden, dass das Leben in den Weinbergen ein ganz anderes ist, die Wasserspeichermöglichkeiten der Weinberge ganz andere sind und Franken, also viele Weinberge in Franken, viele Teile sozusagen Franken sind sehr trocken,
ja.
Also mit zunehmend weniger Niederschlag und es ist halt klar, wenn ich spritze und also Glyphosat oder ähnliches spritze und die Krume sozusagen kaputt mache, dann wird die auch trocken.
Ja.
Also wird viel, viel trockener als in einem ökologisch geführten Weinberg. Und das heißt dann eben auch, dass ich wässern muss irgendwann. Ne?
Ja.
Und wenn kein Wasser mehr da ist, wird es halt schwierig. Ne? Also irgendwann beißt sich die Katze auch in den Schwanz mit diesem ganzen Glyphosat. Ich denke, dass wir das im gesamten Ackerbau sehen werden in den nächsten Jahren hier in Deutschland, weil es ist ja auch jetzt wieder extrem trocken.
Ja, gerade hier und, oben bei uns, also Berlin-Brandenburg.
Ja, auch hier. Ne? Ich meine, hier in Hamburg, was haben wir hier? Wann haben wir hier das letzte Mal einen vernünftigen Regen gehabt? Ja. Vor 6 Wochen. Ja, das ist verrückt. Normalerweise hat man hier ständig nur Regen gehabt.
Stimmt, Hamburg ist scheiße, was das angeht.
Ja, eigentlich ja, aber jetzt haben wir irgendwie 4 Wochen, 5 Wochen extrem gutes Wetter gehabt und ist natürlich irgendwie schön, aber halt auch scheiße.
Auf Dauer.
Weil das funktioniert auf Dauer nicht. Ne?
Ja, wir haben hier Berlin-Brandenburg hat hier gerade die dritte Dürre, den dritten Dürresommer in Folge werden wir mit etwas Pech bekommen.
Ja, Mario Sixtus hat heute auf Twitter ein Bild veröffentlicht von der NASA, so mit dem Zusatz, wenn die NASA sich schon Gedanken um deutsche Böden macht. Ne? Ja. Die haben irgendwie Aufzeichnungen gemacht vom Trockenheitsgrad in Deutschland und das ist schon sehr beunruhigend. Ja. Und das ist natürlich auf Dauer ein extrem wichtiger Faktor für den Weinberg. Und da muss ich halt sagen, dass ökologische und tatsächlich auch biodynamisch geführte Weinberge sehr gut funktionieren.
Ja, viel besser klar, funktionieren. Ich mein, wegen der Kackhörnchen, die bringen da die ganze Feuchtigkeit rein.
nee, aber sie funktioniert tatsächlich sehr gut.
Ja, ich kann das ja immer nur wiederholen. Ne? Ich mache mich gerne über diese Leute lustig, weil ich auch glaube, dass sie einem Wahn anheimgefallen sind. Aber man muss halt konstatieren oder anerkennen, ich kann das auch auf Deutsch sagen, man muss halt anerkennen, dass die Demeters sich am intensivsten und am aufmerksamsten um ihre Produkte kümmern.
Ja? Genau.
Das machen die aus quasi religiösen, wahnhaften Gründen.
Ja, es ist sehr unterschiedlich, warum sie das tun, aber genau.
Naja, nee, also die Zertifizierung kriegst du halt nur, wenn du Kirchensteuer zahlst, sozusagen. Ne?
Bei Demeter aber es gibt ja mittlerweile verschiedene Verbände, die sozusagen nach biodynamischen Prinzipien arbeiten, es gibt total unterschiedliche Fraktionen sozusagen darunter. Aber ich glaube, die Basis ist tatsächlich der Versuch, im besten Fall der Versuch einer Kreislaufwirtschaft. Das war ja auch tatsächlich die Idee von Steiner, jetzt mal abgesehen von den Hörnchen. Dass der Betrieb autark arbeitet und dass alles, was sozusagen reinkommt in den Weinberg, auch im Betrieb selber erzeugt wird, ja. Und es eben nicht nur diesen Mondzyklus gibt, sondern eben auch den Zyklus im Weinberg, ne? Im gesamten Wein oder mit Weingut hatte der ja gar nichts zu tun, also in der Landwirtschaft. Das finde ich schon sehr spannend.
Ja, und das ist halt auch, also das gibt ja auch tatsächlich Empirie darüber, dass biodynamisch beackerte Böden wirklich einen höheren, was haben die? Da sind mehr Mikroorganismen drin oder irgendwie sowas. Also das liegt aber halt nicht an deren komischem Mondgedöns und Kackhörnchengedöns und sowas, sondern es liegt halt wirklich daran, die kümmern sich einfach. Sondern wenn du dich kümmerst, ist dein Produkt automatisch wesentlich besser, als wenn du ja einfach irgendwelche Hilfsmittel reinschmeißt. Das ist das Gleiche wie mit Umgebungshefen und Reinzuchthefen letztendlich. Ja. Bis du einen triebstarken Ansatz hast aus einer Umgebungshefe, vergeht halt eine Woche. Mit einer Reinzuchthefe geht's halt in 10 Minuten. So. Und ich, was ich halt finde, ist, man muss dann auch irgendwann mal, da habe ich auch lange für gebraucht, um da hinzukommen jetzt wieder, an bestimmten Stellen muss man Gnade vor Recht ergehen lassen, sage ich mal. So, und ich bin mittlerweile wirklich, eigentlich will ich keine Geschäfte mit Esoterikern machen, ja, weil ich nicht möchte, dass sich eine Haltung verbreitet, in der Sinn von Unsinn nicht mehr unterschieden werden kann. Gleichzeitig möchte ich aber auch was Vernünftiges zu essen auf dem Tisch haben. Und da gehe ich dann halt auch wirklich hin und sage, okay, ihr seid zwar Demeter-Leute und ihr werdet, ne, der Preis, den ich dafür bezahle, euch auszulachen, ist, dass ich eure Produkte kaufe, sozusagen. Weil am Ende, sie sind halt besser. Ne? Also ich bestelle neuerdings, seit sie wieder Neukunden aufnehmen, die hatten auch einen Neukundenstopp, ist ja überall Neukundenstopp irgendwie gerade, bestelle ich halt auch in Brodowin Lebensmittel. Das ist in der Schorfheide hier im Brandenburgischen so ein Ökodorf, so ein Demeter-Dorf. Ne? Ja, ist halt mal geiler Käse. Ne? Ist halt alles, was von da kommt, ist super. Das Fleisch, was ich da verkocht habe jetzt neulich zum Gulasch, ist halt beste Fleisch gewesen, was ich gekriegt habe und so. Und da ist mir dann vielleicht auch einfach ja meine eigene Jacke ein bisschen näher als die Ideologie. Außerdem, ich lache die immer aus. Und das erkaufe ich mir teuer. So, wo waren wir? Genau, Gaumen. Ich finde, dass der, man riecht nicht, was der kann. Also der ungeheuer Druck.
Ja.
Eine sehr interessante Bitternote. Das ist, ich würde sagen, das ist eine der bestintegrierten Bitternoten, die ich seit langem im Glas hatte.
Okay. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja? Das ist, finde ich, das ist auch etwas, was wirklich die Sorte auch mit auszeichnet. Ne? Also wenn man es vernünftig macht, ja, dann ist da einfach eine so eine bittere Komponente mit dabei, die einfach Spaß macht und die, die den Wein auch erdet irgendwie. So ein bisschen ernsthafter macht, das mag ich sehr gerne an dieser Rebsorte.
Ja. Ups. Da fällt mir ein, ich war ja mal bei Andi Weigand und habe mit dem geredet, das ist ja auch ein fränkischer Silvaner-Winzer, ne?
Ja, haben wir ja als Dritten im Glas, der Witzbold.
Ernsthaft, wir haben Weigand?
Ja.
Echt? Habe ich gar nicht gemerkt. Ich habe da immer Manschetten drum, damit der kalt bleibt.
Ja. Offen. Nee. Also du trinkst ja, doch, genau. Das du trinkst ja quasi Andi? Blind. Ja, klar.
Ich mache Blindverkostung, genau.
Ja,
Tatsächlich ist vom Andi Weigand, das ist ja ein Ding.
Ja.
Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Cool. Ja, super Winzer. Verlinke ich in den Shownotes den Podcast. Schöne Sendung gewesen.
Ja, wir haben ja auch, wir beide haben ja auch schon mal eine Weigand-Sendung gemacht mit drei Weinen vom Andi. Ja. Ist auch schon ein paar Jahre her halt, ne?
Das ist alles irgendwie ein paar Jahre her, das ist alles ganz furchtbar.
Ja.
Haben wir doch letztens noch nachgeguckt, wie lange wir den Scheiß hier schon machen, ne? 5 Jahre, 6 Jahre?
Naja, beim Dezember 2012 angefangen.
8 Jahre.
Ja.
Alter Vater. Schnell mehr trinken. Sind wir mit dem durch? Ja. Oder?
Wir können erstmal weitermachen, würde ich sagen.
So, womit denn? Achso, ja, wenn wir den Weigand als Drittes im Glas haben, dann mit dem anderen, ne?
Ja.
Max Müller. Es ist Silvaner, verblüffend. Huch.
Aha.
Sehr gut, Atmo. Mehr Atmo. Super. Ein Wein-Eigenart zu nennen, finde ich aber auch komisch. Oh.
Warum?
Der riecht aber eigenartig. Ich sollte wieder mit dem Ausspucken anfangen, meinst du? Ne?
Ja, wahrscheinlich. Anderes Weingut. Anderer, grundsätzlich natürlich immer auch ein anderer Stil im Weingut. Aber was jetzt parallel ist zu Sauer, ist halt gleiche Gemarkung, also auch Eschendorfer Lump. Und hier eben eine ganz andere Idee, nämlich den Silvaner eben tatsächlich ins Holz zu legen. Und aber eben jetzt nicht so, dass sozusagen das Barrique den Wein übertönt, sondern eher so, dass das Holz dem Ganzen irgendwie einen Rahmen gibt und auch so ein leichtes Parfum gibt, aber eben das Ganze nicht irgendwie zu dröhnt.
Ne? Nee, gar nicht.
Mit Holz.
Es ist mir nur aufgefallen, weil vorher so wenig drin war in der Nase. Ne?
Genau, ist auch richtig, ist auch eben bewusst, tatsächlich jetzt bewusst eingesetzt, also nicht nur um dem Wein eben auch noch eine andere Cremigkeit zu verleihen. Das ist auch bewusst gemacht, also der
Boah, ist das geil.
Wein bekommt auch eine gewisse Batonnage. Ne?
Eine was?
Und Batonnage, also da wird die Hefe aufgerührt, immer mal wieder im Fass. Ne? Und mit Fass meine ich dann auch Halbstück. Ja?
Halbstück?
Also der Wein ist nicht, genau, ist im Halbstück ausgebaut und nicht im Barrique. Ne? Also es ist kein Barrique, ist sowieso nicht großartig getoastet jetzt, das Holz. Also man kann ja Holz auf so unterschiedliche Arten und Weisen einsetzen. Also ich kann ja altes Holz nehmen und sagen, ich möchte überhaupt keinen Holzgeschmack im Wein haben, sondern eben das Holz wirklich nur einsetzen, damit ein bisschen mehr Luft reinkommt. Ja. Also Mikrooxygenation, Oxidation.
Oxygenation finde ich eigentlich ein ganz geiles
Oxygenation gibt es auch, ja.
Gibt es auch?
Ja, das gibt's auch, indem man sozusagen einen Schlauch in den Wein reinhält und das so ein bisschen simuliert, indem man so ganz feinporig Sauerstoff sozusagen in den durch den Wein fließen lässt.
Ich dachte, Oxygenation wäre so ein Wort, so wie wenn man betrunken ist und sagt, oder so in den Chat schreibt, ich fahre noch schnell zur Tnake, weißt du? So.
Ja. Nee, also das gibt tatsächlich Mikrooxygenation oder Mikrooxygenierung, ja, heißt das Ganze dann. Ja, macht man das eigentlich bei Rotwein häufiger, ja. Also sozusagen so ein ganz feiner Sauerstoffeintrag in den Wein, um so ein bisschen eben diese Reife im Holz zu simulieren. Ja.
Boah, ich kann meine Nase nicht aus dem Glas nehmen. Das ist echt geil.
Ja.
Das ist Zedernholz, ne? Das riecht ein bisschen wie Zedernholz. Weißt du, wie das, was man sich gegen Motten in den Schrank hängt, diese Hölzer.
Ist ein bisschen Zeder mit drin, ja. Hatte ich vorhin auch in der Nase.
Ein bisschen Zeder, ein bisschen Gummiboot. Also so intensiv, wie er nach Holz riecht, müsste er eigentlich viel dumpfer riechen. Aber der hat so, ne, so wie, also wie frisch geschlagenes Holz riecht er halt. Also ein ganz, ach herrlich. Ich bin so gespannt auf den Gaumen. Du kannst übrigens einfach weiter labern. Ich quatsche jetzt hier so vor mich hin, weil ich habe zu viel getrunken schon wieder.
Genau, ich beschäftige mich auch mal gerade so ein bisschen mit dem Wein, weil ich ihn einfach auch sehr spannend finde. Also ich finde den Holzeinsatz also sozusagen das Holz im Duft auch sehr schön, weil es halt wirklich so einen Rahmen liefert für diese feine Würze und die. Ich mag einfach die Frucht auch. Also das ist so eine schöne. Irgendwas Changierendes zwischen grün und gelb fleischig eigentlich. Aber es ist so elegant. Ja? Es ist sehr elegant in der Frucht.
Toll. Toll, 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 toll. Okay.
Ja, und am Gaumen ist es irgendwie das, was ich vorhin, ne, zum einen über die Säure sagte, ich finde, das ist eine super schöne Säure.
Ja.
Die ist nicht so brachial, aber die zieht sich wunderschön irgendwie durch diesen Wein durch, bis ganz hinten rein. Es ist super saftig. Und auch hier halt irgendwie der Holzeinsatz einfach super gelungen.
Also. Ja. Das ist wirklich beeindruckend, also echt beeindruckend. Max Müller der Erste steht sogar drauf.
Max Müller 1, ja, nennt sich das Weingut.
Ach so. Ich dachte so wie Winthorpe, Louis der Dritte. Oh Gott, ich muss...
Ja, irgendjemand, das Flasche scheint nicht in Ordnung zu sein.
Oh,
Chat hat Tobi kocht. Korkschmecker, das ist schade. Ja, ja.
Das ist ärgerlich.
Ja. Ich kann es auch nur so ein bisschen nachverfolgen, Patrick und andere aus Büsum. Ich habe die Weine heute Morgen aufgemacht und eben den Bochen, der nachher kommt, eben dekantiert. Ja, Rot-Weiß-Rosé sagt, es gibt gutes und schlechtes Holz. Ja.
Was also heißt das?
Rot-Weiß-Rosé, Sebastian.
Rot-Weiß-Rosé, also was Christoph gerade macht, für alle, die jetzt nur den Podcast hören, wir machen einen Livestream und es gibt einen Chat und da gibt es jede Menge Usernamen. Christoph nennt die alle einzeln, um euch alle zu verwirren.
Ah, okay, ja, Entschuldigung. Stimmt, das machen wir sonst gar nicht. Ne?
Weiß ich nicht, aber ich dachte mir so ein bisschen.
Nee, gutes und schlechtes Holz, ja, das ist eine ganz gute Anmerkung, weil wir hatten in der vorletzten Sendung hatten wir die Chardonnays und da hatte ich zum Beispiel eben den Eindruck, dass beim Bischel Chardonnay das Holz einfach besser hätte sein können. Also es gibt einfach, und das kann ich als Schreiner, ehemaliger Schreiner durchaus sagen, wirklich sehr, sehr unterschiedlich gute Holzqualitäten.
Ja.
Und das hängt natürlich sehr, sehr viel auch mit der Lagerung des Holzes zusammen, welches Holz ich nehme, welche Güferei ich nehme, also wie gut die Leute dann aus diesem Holz dann auch die Fässer machen. Und dann kommt eben noch darauf an, wie ich mit dem Holz nachher umgehe. Also wie ich das Holz flämme von innen zum Beispiel. Ja. Also man kann das ja auch ordentlich anflämmen, so dass man nachher eben wirklich auch diese Röstnoten im Wein hat. Das macht man jetzt beim Weißwein heutzutage eher seltener, aber bei manchen Rotweinen kommt das immer noch vor. Ne?
Ja, weil das diese kalifornischen Wuchtbrummen, die man da so gekriegt hat
zum Beispiel, ein paar Jahren. Oder Spanisch, ja, genau. Und wenn ich jetzt amerikanisches Holz nehme zum Beispiel, dann habe ich meistens ein bisschen mehr Kokoston drin, ja. Was gerne für Rioja zum Beispiel verwendet wird, oder eben für Weine, die mehr nach Übersee schmecken sollen, die auch hier in Deutschland immer noch gemacht werden. Manchmal hat man den Eindruck, wenn Holz eingesetzt wird, dass dadurch irgendwie so ein gewisser grüner Ton in den Wein kommt. Das hatte ich zum Beispiel eben beim Bischel Chardonnay vorletztes Mal so ein bisschen. Das ist so ein kratziger grüner Ton und hier ist einfach ein sehr feines Holz. Und das eben so dezent eingesetzt, das ist schon super.
Ja, also toll. Irgendwo im Chat stand gerade Rhabarber, ich finde es jetzt nicht mehr. Finde ich ganz passend.
Ja. Nee, Rhabarber wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen.
Also so eine Rhabarbersäure, also so eine bittere Säure vom Rhabarber? Doch, finde ich schon.
Hm? Ja, nee, die hab ich jetzt gar nicht.
Also am Gaumen, ne? Nicht in der Nase.
Nee, ich verstehe schon. Wobei die Rhabarber, also Rhabarber ist für mich immer kräftiger und immer so ein bisschen provokanter. Und das hier ist eigentlich eine, ja, das ist schon sehr seidig, ne? Also das ist natürlich auch ein, also das ist, ich finde es super gemacht, weil es einfach auch der 2018er Jahrgang ist. Das war schon ziemlich heiß, ne? Das ist ein sehr warmer Jahrgang, trockener Jahrgang. Und aber es gibt echt eine ganze Menge Leute in Franken, von denen ich jetzt Weine probiert habe, die das auch beim Silvaner super mit der Säure hinbekommen haben. Echt schön.
Ja.
Also hier auch, um mal ganz kurz zu sagen, Eschandorfer Lump, also beide Weine sind aus einem Weinberg, der eben auf Muschelkalk basiert, ja. Es gibt in Franken, wenn man so will, es gibt natürlich ganz viele andere Sachen noch, aber im Wesentlichen Muschelkalkböden und Keuperböden.
Mhm.
Ja, und Keuper, da gibt's im Prinzip auch zwei Varianten, unteren und oberen Keuper. Das hängt jetzt damit zusammen, wann sozusagen die Erdschichten entstanden sind. Aber im Prinzip sind das Formen von Sandstein, ja. Und hier im Eschendorfer Lump haben wir halt vor allen Dingen Muschelkalkböden und dann so ein bisschen vom unteren Keuper mit drin. Also so
unteren Tonsteinsand.
Unterer Keupergürtel, ja. Genau, wo so Sandstein so ein bisschen vermischt sind mit, keine Ahnung, Dolomiten, bisschen Kohle, bisschen Tonstein. Mhm. Ja. Und nachher, wenn wir zum Anni Weigand gehen, Bochen in Iphofen, das sind dann eben tatsächliche richtige Keuperböden.
Mhm. Ja.
Genau, und das unterscheidet sich natürlich nachher, also zum einen in der Aromatik, weil die Muschelkalk Silvaner immer so ein bisschen gelber sind in der Aromatik und die Keuper Silvaner eigentlich so immer so ein bisschen mehr Richtung Würze gehen und eigentlich mehr weg von der Frucht, würde ich sagen. Ne?
Mhm.
Sehen wir aber gleich noch mal, abgesehen davon, dass der Bochen an sich schon nochmal ein völlig anderer Wein ist. Also,
ich fürchte, ich muss mir davon was bestellen.
Das ist wirklich. Ja. So, und jetzt bin ich auch noch aus dem Chat rausgeflogen, was ja vielleicht gar nicht so schlecht ist.
Aber vielleicht ist das gar nicht schlecht. Das tut dem Chat auch mal gut.
Was ich hier einfach super schön finde, das sind schon zwei Varianten, die vor allen Dingen dann auffallen, wenn man irgendwie mal in den letzten 20 Jahren so Silvaner getrunken oder immer mal wieder getrunken hat und doch der Meinung war, dass Silvaner eigentlich eher ein plumper, ein plumper Wein ist. Mhm. Ja. Und das war er auch, oder zumindest wurde er so behandelt, weil es lange Zeit so en vogue war, den Silvaner viel zu spät zu lesen.
Ja.
Also mit viel zu hohen Öxlegraten. Und dann verliert er natürlich die Säure. Ja. Und dann kommen diese Würznoten und so weiter, die kommen dann so stark raus, dass das Ding halt wuchtig wird. Und das hier ist halt nicht der Fall.
Das war auch das, was mich bei Andi Weigand, als ich da war, so beeindruckt hat. Ich habe als Silvaner, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe damals irgendwie sogar in der Anmoderation oder so gesagt, Silvaner ist immer das Letzte, wonach ich im Regal greife.
Ja, und das ist sehr schade. Wenn, ne?
Ja, und dann war ich bei Andi Weigand und dann haben wir nach der Hälfte der Sendung haben wir ein paar Flaschen aufgemacht. Ich glaube, man hört das auch. Also in der zweiten Hälfte der Sendung. Und seitdem habe ich da jegliche Scheu verloren. Also seitdem finde ich das wirklich, ja.
Genau. Also die Meinungen zum Wein sind gemischt. Also manche finden dann doch zu viel Holz.
Ich finde und das ich gerade finde, richtig. Also Wendeholz, also wenn schon Holz, dann so. Ja.
Ja. Geil. Das finde ich auch. Also wenn schon Holz, dann, also jetzt gerade beim Silvaner auch. Also wenn man irgendwie Chardonnay nochmal mit einer anderen Säure hat, also so eine kühle Chardonnay-Lage, dann kann man mit dem Holz auch nochmal anders umgehen. Dann kann man das noch ein bisschen, kann man noch ein bisschen mehr geben. Und beim Scheuermann aus der Pfalz hatten wir ja vor 4 Wochen, der hatte auch viel mehr Holz, aber eben anders eingesetzt. Aber das hier ist schon. Also das gefällt mir jetzt auch, also weil das kann dann halt auch so in so eine Richtung gehen, wo aus dem Silvaner dann plötzlich so ein Ananaswein wird, ja, wenn du von dem Holz so einen Ticken zu viel da rein bringst und das ist hier halt überhaupt nicht der Fall. Das finde ich schon sehr elegant. Sehr schön.
Ich bin gerade im Shop von Rot-Weiß-Rosé, da gibt's Essen von einer Firma, die heißt Schmackofatz. Das finde ich schon mal sehr sympathisch, fällt mir gerade auf. Aber vielleicht habe ich auch getrunken. Ah, hier, Schmackofatz, das große Paket. Das klingt doch interessant.
Du bestellst jetzt also parallel.
Ja, ich habe mir ja geschworen, nicht mehr parallel zu bearbeiten. Der ist so geil, der Wein. Also das ist echt super.
Aber du kannst ja noch nicht bestellen, bevor wir nicht auch den Weigand probiert
haben. Genau, weil alleine wegen der Versandkosten, weil wenn der Weigand auch so geil ist, bestelle ich davon auch welchen, meinst du, ne?
Ja.
Aber herrlich. Schmackofatz.
Ja. Der Andi war auch irgendwie, ich glaube, gestern oder vorgestern, glaube ich, im Fernsehen.
Oh.
In einer Sendung im Bayerischen Rundfunk. Bekommt man auch noch in der Mediathek des Bayerischen Rundfunks. Also insofern wahrscheinlich auch in der Mediathek der ARD.
Ah, Schmackofatz ist ein Caterer, der gerade nichts zu tun hat. Deswegen macht er lecker Gläschen, lese ich gerade im Chat, wo. Unser Händler auch zugegen ist.
Ja.
Hey, Tikka Masala, wie geil. Ich kann doch jetzt nicht. Ich habe auch Hunger.
Ach, daran liegt's. Du trinkst so viel Wein und hast Hunger.
Ja.
Das ist gar keine gute Kombination, Holger.
Ich habe auch vergessen zu backen. Das heißt, ich habe heute überhaupt kein frisches Brot. Das ist alles nicht gut.
Es wird Zeit, dass du wieder unter Leute kommst.
Ja.
Okay.
Der nächste Wein ist hier. Bochen oder Grün?
Bochen, genau. Wie ihr seht,
Asi-Bochen, so Champignons,
klebt der weiße Bochenaufkleber auf dem bisherigen Etikett, die Kalb.
Ja? Ah, den kenne ich dann sogar, ja.
Genau, was halt daran liegt, dass der Andi Weigand den Wein immer noch aus der Kalb macht. Also das ist ja eine Weinlage.
Mhm.
Aber er darf sie eben nicht mehr die Kalb nennen, weil es eben kein Qualitätswein mehr ist, sogenannter, sondern in Anführungsstrichen nur noch ein Landwein.
Mhm.
Weil er sozusagen nicht mehr den Qualitätsanforderungen der offiziellen Weinprüfung unterliegen möchte mit seinem Wein. Also er filtriert seinen Wein zum Beispiel nicht mehr, ja, und auch die Oxidationsnoten, die der Wein hat, die passen nicht unbedingt zur klassischen fränkischen Qualitätsweinprüfung.
Okay, Das heißt, es ist ein besserer Wein als die klassische fränkische Qualitätsweinprüfung
zum Prüfen. Nee, es ist erstmal einfach ein anderer Wein, okay, würde ich sagen. Und die Weinprüfungen in Deutschland sind halt sehr traditionell in dem, was sie tun, aber nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern mittlerweile. Aber in Deutschland ist es halt ziemlich heftig. Da fallen solche Weine einfach aus dem System raus, ne? Und dann werden sie entweder abgestraft oder man sagt von vornherein halt, ich mache halt nur Landwein draus. Ne? Ja. Und
kannst du aber auch nicht mehr für genug Geld verkaufen im Zweifelsfall.
Doch, klar.
Doch, okay.
Doch, wenn du dir den Namen erworben hast, ist es überhaupt kein Problem. Und wer, bitteschön, der solche Weine trinkt, wie die von Andy Weigand,
stimmt.
Wen interessiert es, ob da jetzt Qualitäts- oder Landwein draufsteht?
Ja.
Ich glaube, so gut wie niemanden.
Ja, stimmt. Ja.
Und Bochen ist letztlich eine Gewannlage, glaube ich, innerhalb der Kalb, wo er eben Rebstöcke stehen hat und entsprechend hat er es halt so genannt. Ja. Und der hat so ein bisschen seine Stilistik im Laufe der Zeit verändert, der Andi. Also der experimentiert noch, der ist auch noch jung und im Laufe der letzten Jahre ist er viel stärker sozusagen in diese, in Anführungsstrichen, Natural-Richtung gegangen, also mit einfach immer minimalistischer geworden, immer weniger Schwefel benutzt. Da sind so noch 35 Gramm drauf, irgendwie kurz vor der Füllung. Ja. Eben ökologisch im Weinberg gearbeitet. Das ist eigentlich sozusagen sein Credo. Mittlerweile ist es auch Naturland zertifiziert. Das war es, glaube ich, als wir ihn in der Sendung hatten vor ein paar Jahren noch nicht. Da war das noch in der Umstellung. Mhm. Und was er immer eben auch betont, also ökologisch im Weinberg, Handlese und so weiter, alles von Hand in den Keller. Und was er eben dann mit seinen drei Lagenweinen macht, die anderen haben jetzt auch nur noch Gewannnamen, die heißen jetzt auch anders, ist eben, dass er sie relativ schnell presst. Jetzt im Gegensatz zum Freiraum zum Beispiel, der eben diese Maische-Standzeit hatte. Und dafür aber eben dem Wein mehr Luft gibt.
Mhm.
Ja? Und da kommen eben diese Oxidationsnoten her. Ja? Also das ist sozusagen etwas, was gewollt ist, ne? Und nicht sozusagen durch Zufall entstanden ist natürlich. Ne?
Ja.
Das heißt, er bekommt in der Nase, wenn man den Wein aufmacht, dann kann es sein, dass man irgendwie den Eindruck hat, der hat Kork oder der riecht irgendwie ein bisschen nach Sherry. Ne? Also er riecht so ein bisschen nach unreifer Walnuss oder sowas. Ne? Und das ist am Anfang, war bei mir jetzt am Anfang recht recht ausgeprägt.
Okay.
Witzigerweise jetzt bei dem Wein deutlich stärker als bei der Flasche, die ich vor 3 Wochen hatte.
Mhm. Ich finde ich auch, aber würde mir überhaupt nichts ausmachen. Mhm. Also es würde mir nicht auffallen.
Nö, aber dafür ist es halt ein Landwein, ja. Also das ist natürlich das hat überhaupt mit einem klassischen Silvaner, mit einem Silvaner, wie er die letzten 30 Jahre gemacht wurde, zu 99% halt nichts mehr zu tun.
Mhm.
Sondern es ist halt eine andere Form von Wein. Ne?
Ja.
Und wenn man aber durch diese durch diese unreife Walnuss durch ist, dann wird es auch wieder ein Silvaner. Und das finde ich eigentlich total schön bei diesem Wein. Also die Frucht, die er hat, dieses gelb-apfelige, dieses birnige.
Ich finde, der hat so was Marzipaniges.
Finde ich auch schön, Marzipan, ja. Reine Clauden sind da irgendwie drin.
Was?
René Clauden, diese.
Was ist das denn?
Ja, so grüne Birnen.
Okay.
Entschuldigung, grüne Pflaumen.
So. Grüne Pflaumen, okay.
Ja, so kleine grüne Pflaumen-ähnliche.
Klingt wie, René Clauden klingt wie was, wie, wogegen man Salbe nimmt. Ups. Ja, sagt doch der Chat, die eingemachten Birnen meiner Mutter rochen so. Guck an. Auch schön. Wann habt ihr am letzten Ebbelwoi gerochen? Stimmt. Da ist was von drin. Mhm. Ja.
Ist auch was von drin, ja.
Da ist was von Ebbelwoi drin, aber nicht so viel Fußgeruch. Ne?
Nee, es ist halt vor allen Dingen sauber. Ja. Und viele Appleboy oder Cidre, die verarbeiten dann halt auch so die angedutschten Äpfel und dann bekommt man halt auch sowas Unsaures schnell da rein. Ja. Da, also deswegen will ich jetzt nicht einen Appleboy schlecht machen, aber das ist ganz häufig dabei, dass man unsaubere Noten mit da drin hat. Und das ist halt hier genau nicht der Fall. Aber was er halt hat, sind diese mürben Noten auch, ne? Ja. Von Fallobst. Oh, diese Fallobstnoten. Ne?
Ach, am Gaumen ist der auch da. Übrigens, bester Satz im Chat des Abends. Wie schafft ihr anderen es, die Flaschen rechtzeitig auszutrinken? Ich komme einfach nicht hinterher. Ja. Sehr gute Einstellung.
Ja, Mirabellen, genau. Okay, Kloden und Mirabellen. Mirabellen finde ich auch schön. Aber das Faszinierende eigentlich ist, dass die, jetzt schreibt es auch Sebastian, ist ja eigentlich, dass dieser Wein, obwohl er diese Oxidation mit da drin hat, total frisch ist, ja. Und wenn ihr jetzt diesen Wein, ihr sollt den Wein bitte nicht austrinken, sondern den einfach mal über die nächsten, wenn es irgendwie geht, 2, 3, 4 Tage trinken.
Wie soll ich das denn machen?
Ja, wie sich der Wein entwickelt. Trink doch den Eigenart weiter. Wobei der sich natürlich auch noch entwickelt. Aber ich finde jetzt gerade beim Bochen halt, also bei diesem kontrolliert oxidierten Silvaner, ist es halt unglaublich, wie lange der sich entwickelt und dabei eben total seine Frische behält. Ja. Genau. Und auch das hier ist 2018, eben auch dieses vergleichsweise warme Jahr. Und das ist... Also das hat schon auch echt Substanz, ja. Das ist halt völlig anders als der eigene Art.
Beeindruckender als den eigenen Art, ja.
Das hier ist großes Holz, ne? Ist kein Holzabdruck sozusagen im Wein. Und ich finde, er wird halt hinten raus auch immer kräutriger und kräutriger. Mhm. Also wie so bei so einer Gin-Infusion, ja. Also wo die Kräuter irgendwie sozusagen im Alkohol gelegen haben, ohne dass der Wein jetzt Alkohol hätte offensichtlich. Aber dieses diese Note, finde ich, hat er irgendwie so ein bisschen mit drin.
Oh, super.
Schon toll. Mhm. Mm. Erinnert ein wenig an Jura. Mhm.
Mm. Erinnert an Jura.
Ja, da hast du eben diese Sachen auch immer mit drin. Ne? Also diese sozusagen kontrollierte Oxidation. Mhm. Da halt irgendwie entweder unterm Hefeschleier, also unterm Hefeflor, aber auch bei denen, die nicht unterm Hefeflor ausgebaut werden im Jura, die haben eben auch diesen Touch. Und wo wir das ja auch hatten, war bei Sickinger. In der Sendung, du erinnerst dich, Pfalz, wo wir den Chardonnay von Scheuermann hatten und dann aber eben auch den Sickinger Riesling, der...
Wenn ich ehrlich bin, nein.
Okay.
Das ist mein altes Problem. Du kannst mich mit ein und derselben Flasche Wein jede Woche neu begeistern, weil ich den noch nie getrunken habe.
Genau. Achso, ich wollte noch was zu Spargel und Silvaner sagen, genau. Spargel und Silvaner gilt ja so als klassische Kombination.
Echt? Das würde ich jetzt aber nicht zu Spargel trinken wollen, glaube ich. Da ist ja der Spargel weg.
Ja, aber also ich wehre mich halt grundsätzlich dagegen, überhaupt zu sagen, Silvaner ist jetzt sozusagen der Spargelwein, weil es irgendwie den Silvaner abwertet, obwohl der Spargel ja so ein Spargel natürlich irgendwie ein sozusagen unter den Gemüsen ein Hochgewächs ist und vergleichsweise teuer. Aber es hat trotzdem was Abwertendes, weil es halt den kompletten Silvaner ja irgendwie über einen Kamm schert. Ja.
Und das ist halt super zu Spargel, aber zu was anderem halt nicht so. Und das stimmt halt nicht, sondern das ist also gerade den Bochen, den willst du auf den Tisch stellen, wenn du nur ein bisschen Knabbereien da hast, damit deine Gäste einen der geilsten Weine zu trinken haben. Weil der ist ja gleichzeitig, das ist einer der wenigen Weine, wo du gleichzeitig drüber reden, den du aber auch gleichzeitig einfach nur wegsaufen kannst. Mhm. Das ist ja schon wirklich recht selten. Also normalerweise hast du halt Zechweine oder Laberweine, aber das ist ja beides.
Ja. Genau, der Sebastian, der auch mit im Chat ist und der uns die Weine geschickt hat, den hatte ich extra auch gefragt, was er denn zu diesen Weinen servieren würde. Und er hat beim Freiraum hat er gesagt, also da passt schon irgendwie auch ein Spargelsalat dazu, aber eben auch so ein bisschen roh marinierte Jakobsmuscheln, ja, also als Carpaccio. Und beim Bochen hat er halt gesagt, Blutwurstrisotto, ne, karamellisierte Apfelspalten, also eigentlich so eine Köln Flitsche, ne? So eine Flönz.
Woher kennt der mein Blutwurst-Risotto, ist jetzt die Frage.
Genau. Man könnte natürlich auch nochmal, wenn man eine Jakobsmuschel übrig hat, die dann mit so einem Stück Flönz in den Ofen schieben, ne? Was natürlich auch super ist. Ja. Aber das ist halt jetzt bei diesem, weil er einfach auch nochmal eine andere Textur oder vor allen Dingen auch Struktur am Gaumen hat, ist der Bochen jetzt natürlich, fällt er natürlich auch nochmal ein bisschen aus dem Rahmen. Aber letztlich, finde ich, fängt halt Silvaner an, interessant zu werden, Spargel, wenn er eigentlich schon ein bisschen älter, also gereifter ist und anfängt, diese würzig-erdigen Noten stärker herauszubilden. Und dann trifft er sich eigentlich auch mit diesem, mit diesem erdig-leicht bitteren, was der Spargel hat. Aber einen frischen, jungen Silvaner zu nehmen, das, ich würde da immer eher einen Weißburgunder nehmen, weil er so ein bisschen eigentlich noch so ein bisschen sanfter ist und viel besser mit dem Spargel umgeht als ein Silvaner. Blutdurst-Risotto. Nein, Wurst.
Blutdurst-Risotto. Also Blutwurst-Risotto 1A. Aber das, Das Schlimmste ist, ich habe dir eben erzählt, dass ich in Brodowin einen Teil meiner Lebensmittel in Brodowin bestelle. Und die haben auch Blutwurst, ne? Also die haben so eingekochte Sachen im Glas, ne? So wie hier bei Rot-Weiß-Rosé auch. Dieser, wie hieß der? Schmackofatz, genau. Und die haben halt eine Blutwurst auch. Und die ist, also das, ich habe noch nicht so ganz deren Warenwirtschaftsprozess verstanden. Also manchmal sind Sachen nicht lieferbar, aber manchmal sind Sachen lieferbar, aber man kriegt sie nicht geliefert, weil sie unterwegs doch nicht lieferbar geworden sind.
Ja.
Es ist ein sehr bizarres, ich habe es noch nicht begriffen. Ich habe heute da angerufen und habe gefragt, ob es irgendeinen geheimen Trick gibt, wie man das umgehen kann. Haben die gelacht. Naja.
Ja.
Jedenfalls versuche seit Wochen da Blutwurst zu bestellen und ich krieg immer keine. Das heißt, du bestellst so klicke, Warenkorb voll und dann kriegst du irgendwann, also es gibt so einen Liefertag, also bei mir liefern die immer mittwochs, gibt den einen Liefertag in der Woche, auch mit dem Elektrofahrrad machen die das, also alles ganz öko und so. Und einen Tag vorher kommt dann immer deine Abschlussrechnung sozusagen. Also sagst du, ich bezahle jetzt, also ich mache es immer per PayPal und da hast dann halt einen Warenkorb, sagen wir, von 100 Euro. Dann reservieren die 180 Euro oder sowas auf deinem Account, weil vieles wird halt abgewogen und so. Und dann hast du auch noch Pfand bei den Gläsern und den Kisten und sowas alles. Ja. Und dann kriegst du halt einen Tag vorher, kriegst du halt so deine Schlussrechnung, wie viel du wirklich bezahlen musst. Und da steht dann halt immer drauf, Blutwurst. Dieser Artikel ist uns nicht geliefert worden. Das macht mich so irre. Ich habe seit Wochen keine Blutwurst gekriegt. Das ist echt schlimm. Das sind auch so Luxusprobleme, ey. Alter Vater.
Frage im Chat noch, warum ist denn jetzt ein Aufkleber auf dem Etikett drauf, weil er einfach noch die Etiketten genommen hat, die er hatte und weil er sozusagen den Übergang eigentlich vom Kalb zum Bochen sozusagen machen wollte. Ja. Ne? Also weil es ist, man kann das ja noch drunter erkennen, dass es die Kalb war. Und es gibt ja noch die beiden anderen Lagen. Also ich hatte jetzt vom Andi, weil ich seine Weine auch noch für was anderes verwendet habe. Auch noch den Küchenmeister bekommen, ist eine andere Lage. Aha. Die heißt der Checkenbach. Und also wenn ihr noch Bochen nachbestellt und Eigenart, dann schaut mal, dass ihr die anderen Lagen einfach auch noch mit reinpackt, wenn der Moment, Sebastian welche, die hat, weil die anderen Weigand-Lagen, also
okay. Wo finde ich denn hier Weigand?
Das sind ja jetzt irgendwie
Winkler
drei, also
Weigand.
Bochen herleiten und also Echterberg heißt jetzt herleiten, Küchenmeister heißt jetzt Scheckenbach und Kalb heißt jetzt Bochen. Und es sind natürlich drei verschiedene Lagen mit drei verschiedenen Böden und der Scheckenbach fällt nochmal raus, weil er so eine ganz leichte Nachgärung in der Flasche hatte und deswegen so leicht bitzelt am Gaumen.
Scheckenbach scheint es nicht zu geben, ne.
Okay, aber sehr schön ist auch, aber gut.
Also Herleiten gibt's und Bochen gibt's. Und du meinst, Herleiten sollte ich auch bestellen, ja?
Ja, kann man alles bestellen. Aber jetzt nicht nur bei ihm, sondern auch. Ich kenne jetzt natürlich den Andi Weigand besser als die anderen beiden Weingüter, muss ich eben gestehen. Aber ich finde halt auch die Max-Müller-Weine und die Rainer-Sauer-Weine einfach super. Ja? Rainer Sauer, also Daniel Rainer Sauer, die machen halt noch einen Silvaner auch aus dem Betonei, was eben auch spannend ist, einfach, weil es wieder eine ganz andere Facette von Silvana zeigt. Und ja, das ist, finde ich schon toll.
Tja, das ist jetzt wieder so ein, früher hatten wir immer so eine Rubrik, also ich hatte früher immer so eine Rubrik, womit ich mich denn jetzt den Rest des Abends besaufen werde. Das ist echt schwer heute Abend.
Schwierig, ne? Ja. Ja.
Das ist
also was schwer. Ich eben auch noch empfehlen kann, ist, was ich im Rahmen dessen neu kennengelernt habe durch den Sebastian, ist Tom Glas Silvana unter Eisenheimer Hölle, Höll 2018. Also wenn ihr eh schon beim Stellen seid, dann macht das doch nochmal, weil das nochmal eine ganz andere Variante ist
als
das, was wir jetzt hier hatten, unter Eisenheim.
Das ist aber nicht Franken.
Tom Glas, doch, das ist auch Franken.
Der genau. Online-Shop, der Webshop von Rot-Weiß-Rosé ist irgendwie so schwer zu navigieren, darum achso, auch Franken.
Ja, das ist noch sehr rudimentär, ja.
Ja, das als ist, Webshop. Da das muss man nachbessern.
Ja. Das würde jetzt der Michael Schäfer, der auch im Chat ist, also Michael S., würde das definitiv unterstreichen.
Okay.
Das hat er mir auch schon gesagt zum Weiterreichen. Ja, das ist nochmal, das haben wir jetzt hier einfach nicht mit dabei, weil es zwischendurch auch nicht mehr oder insgesamt auch nicht mehr viele Flaschen gibt vom 218er von Tom Glas. Aber das ist nochmal eine ganz andere Variante, die so viel Druck und Säure bietet, wie man das wahrscheinlich beim Silvaner noch selten gehabt hat. Also gerade jetzt auch aus einem wärmeren Jahr.
Unter Eisenheimer etwas, Höll.
Genau, etwas reduktiver ausgebaut ist. Also spannend. Also es ist, insgesamt tut sich einfach viel in Franken, was Silvaner angeht. Und das wollte ich einfach mal jetzt anhand von drei Weinen einfach zeigen.
Ja. Was wir natürlich auch machen könnten, ist, wenn wir schon alle zwei Wochen senden, könnten wir ja auch alle zwei Wochen fünf Flaschen
Ja, aber nach drei Flaschen kann ich ja mit dir keine Sendung mehr machen eigentlich.
Ist das eine
Wie wollen wir das denn machen?
Ja, was weiß ich denn? Vielleicht mehr ausspucken, aber dann musst du mir halt nur miese Weine. Einfach immer nur Rotwein. Ja, nee, wir machen eine Rotweinsendung, Holger.
Und in zwei Wochen wieder.
Genau. Ach, großartig.
Apropos, was ich noch sagen wollte, bevor ich das wieder vergesse. Genau. Nächste Woche mache ich keine Vrindt-Live-Sendung mit dir, sondern ich mache eine Originalverkorkt-Live-Sendung mit Daniel Wagner. Genau. Pfui. Mit Daniel Wagner vom Weingut Wagner Stempel. Mhm. Wer sich also für die Gutsweine von Wagner Stempel interessiert. Wir werden einfach über seine Gutsweine sprechen, weil die jetzt gerade veröffentlicht worden sind, weil er das normalerweise im Weingut machen würde. Da das aber jetzt ja gerade nicht geht, machen wir einfach eine Sendung daraus. Und
wann genau?
Das heißt, also nächste Woche Mittwoch.
Okay.
Was ja dann der 13. ist, ne?
Wann? Auch genau. Abends halb neun.
Halb neun, genau. Im Prinzip läuft das genauso wie bei uns hier. Wenn ich das technisch auf die Reihe bekomme. Und dann werde ich mich halt, vielleicht bist du ja im Chat mit dabei.
Ja,
werde
ich mich halt, also ich, ne? Eben, ja. Genau, also das, genau. Ja.
Kann man sich also dieses Sechser-Paket bestellen mit den sechs Weinen, über die wir sprechen werden, oder eben was aussuchen, was man möchte.
Da, ja. Sechs Weine, wie soll ich das schaffen?
Und in zwei Wochen machen wir weiter, ne?
Ah, ja, dann, welche sechs Weine trinken wir denn dann?
In zwei Wochen machen wir dann Württemberg.
Ja.
Was auch so eine Weinbauregion ist, die viele irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm haben.
Also ganz ehrlich, ich höre gerade zum ersten Mal, also zumindest so aktiv, dass in Württemberg Wein angebaut wird. Das ist jetzt wo ich überhaupt nie dran gedacht hätte. Aber es gibt nur so Rheinhessen, Rheingau, Franken, Mosel, Saar, Ruwer, you name it. Aber Württemberg?
Ja. Genau, also Württemberg ist ja sozusagen das Ländle und im Ländle wird halt sehr viel Trollinger angebaut. Ne? Ja. Davon hast du schon mal gehört.
Doch.
Und ne, auch von Lemberger im Zweifelsfall. Das ist die zweite mittlerweile eher klassische Rebsorte in Württemberg. Aber es gibt halt viel mehr. Und tatsächlich ist Württemberg so das Land, in dem es sehr, sehr viele Winzergenossenschaften gibt.
Aha.
Und diese Winzergenossenschaften haben das Bild geprägt eigentlich von Württemberg. Und daneben gab es längere Zeit nur sehr wenige Weingüter, die so von sich reden gemacht haben. Und mittlerweile gibt es aber zunehmend mehr und mittlerweile gibt es eben auch wirklich junge Winzer, die super Sachen machen. Einen davon zum Beispiel haben wir dabei mit Lassack, also mit dem Paar Lassack, die einen tollen Riesling machen. Wir haben einen Sauvignon Blanc mit dabei und einen Lemberger.
Sag mir mal aus Württemberg irgendwas, was ich kennen könnte. Eine Lage, ein Weingut oder so, weil das ist mir fast ein bisschen peinlich. Das
Schneidmann, nee. Beurer. Nee. Als Lager, Entschuldigung, als Weingut, Aldinger.
Nee. Krass. Nee, dann wird's nee, hatte ich nichts. Bisher nicht auf dem Schirm. Nee.
Ja, dann umso spannender.
Ja, allerdings.
Ja. Genau.
Ja, was machen wir denn jetzt? Dann haben wir es jetzt hinter uns, ne?
Weiter trinken,
genau. Ihr könnt ja alle.
Wir können ja nochmal, wir können ja nochmal kurz. Zurückverkosten, weil ich es einfach spannend finde, gerade mal zu schauen, wie sich die Weine so entwickelt haben, jetzt auch nochmal im Laufe der letzten Stunde. Freiraum, dann nochmal Freiraum. Frisches
Glas, genau. Ah, da passiert jetzt in der Nase wesentlich mehr.
Beim Freiraum?
Ja.
Ja, er hat sich so ein bisschen gesetzt, finde ich.
Ja, genau.
Also der hat... Also das Exotische ist noch da, aber es ist tatsächlich, als wäre es so ein bisschen reifer geworden und so ein bisschen entspannter. Mhm. Ist nicht mehr so explosiv. Und am Gaumen ist es toll. Also es ist, am Gaumen bleibt so ein bisschen die Exotik.
Mhm. Ist ein bisschen. Jetzt ist das wieder, so despektierlich, aber so meine ich das gar nicht. Ist ein bisschen limonadiger geworden. Das ist ganz schön.
Ja, ja, finde ich auch. Aber es ist, ich meine, das ist ja auch ein Wein von 11,50 Euro, ja. Das ist für viele in diesem Land immer noch ein teurer Wein. Für uns ist das tendenziell eher so
ein sehr günstiger Wein.
Einstiegspreis, ja. Mehr oder weniger. Also wir versuchen ja immer noch mal irgendwie auf Weine unter 10 Euro. Gibt's ja auch nun wirklich, aber ich sag mal, in der Preisspanne von 8 bis 12 Euro ist das ja bei uns eher Preiseinstieg. Und und dann soll es auch ein Wein sein, der einfach gut zu trinken ist und nicht zu kompliziert wird. Und ich finde, er hat einfach eine super schöne Saftigkeit am Gaumen.
Ja. Das ist immer die Eigenart.
Und ich finde eben, dass... Diese Würze sehr, sehr fein da immer mit dabei mitschwingt. Und die steht nicht daneben, sondern die ist irgendwie echt schön eingebunden. Ja. Das gefällt mir gut.
Also das.
Eigenart.
Auch toll. Das Holz ist ein bisschen in den Hintergrund gegangen.
Ja.
Toll. Also da. Also das hatten wir jetzt länger nicht, also zumindest in meiner Wahrnehmung, aber das heißt natürlich nichts, dass das komplette Paket außergewöhnlich ist. Also halt sonst war immer so, dass so eine Flasche dabei war, wo ich dachte, naja, muss ich jetzt auch nicht haben. Aber ich, also, ja. Also das ist wirklich, wirklich super.
Ja, genau. Und das... Das Schöne finde ich wirklich, dass man den Silvaner eigentlich in allen drei Weinen wiedererkennt, so unterschiedlich sie letztlich auch sind.
Mhm.
Ja, und woran würdest du das festmachen?
Was?
Also woran macht ihr sozusagen die Rebsorte fest in diesen drei Weinen? Das würde mich mal interessieren. Also ich habe ja jetzt die Behauptung aufgestellt. Also.
Ja, ich kann immer nur ja sagen. Aber also.
Ja, aber also haben die drei Weine etwas... Was sie miteinander verbindet.
Eine gut integrierte Bitternote.
Mhm. Das also, ist dieses, ja. Das ist das, was so irgendwie eine Kombination aus Bitter und Würzigkeit ist, ne?
Ja.
dieses Bitterwürzige.
Ja, es ist halt nicht so eine aufdringliche Bitternote. Also selbst wenn wir, also ich bin ja ein Freund von so Bitternoten. Wir haben oft ja Weine, die eine Bitternote haben, was ich sehr, sehr gerne mag, aber da ist diese Bitternote auch immer sehr, sehr vordergründig und ist eigentlich das Ding, was den Druck am Gaumen macht. Und das ist hier nicht. Hier ist überall eine Bitternote drin, die macht aber nicht diesen, ja, so einen Druck am Gaumen. Also das ist irgendwie so, ja, integrierter. Was Besseres kann ich da leider nicht formulieren. Mhm. Ach, dabei wollte ich doch keinen Wein mehr bestellen. Der Chat fragt, wie muss ein Silvaner denn eigentlich schmecken? Was macht ihn im Grundsatz aus? Das ist eigentlich die Frage, die du gerade selber auch gestellt hast, aber wie würdest du sie beantworten? Oder so, also die drei Weine verbindet Kräuterlimo, Almdudler, wie der Österreicher sagt.
Also ich finde auch, das ist eigentlich diese Mischung, ich würde das Limo vielleicht weglassen, aber diese Mischung aus Kräutern und in irgendeiner Form so einer leicht erdigen Würze,
ja.
Das glaube ich ist schon allen Weinen gemein. Und was für mich ein Silvaner auch ausmacht, ist, dass er so eine sehr hintergründige Säure hat. Also viel, viel weniger offensichtlich als bei einem Riesling, die aber trotzdem den Wein sehr stark prägt, indem er ich rede jetzt mal von einem modern ausgebauten Wein, so wie wir es jetzt auch im Glas hatten. Also das macht für mich schon auch Silvaner aus, weil, wie gesagt, wenn man den zu spät liest, das hat man ja früher mit Riesling auch gemacht, dann geht halt auch irgendwann die Säure flöten, ne? Aber wenn man ihn eben so zeitgemäß, sag ich mal, behandelt, wie das jetzt diese hier auch machen, dann ist diese Säure einfach eben auf so eine, also auf die, ja, auf den zweiten Blick sozusagen sehr präsent und nicht so auf den ersten. Ja, ja, also reifer, also eine reifere, ja, eine bisschen seidigere. Ne?
Schön.
Bisschen seidiger.
Ja, 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 ja.
Aber eben trotzdem, die bleibt irgendwie, die durchdringt den Wein so stark, dass sie dem Wein echt eine gute Frische gibt. Und ja, wir haben, wie gesagt, 2018er hier, was echt...
Das ist auch kein Alter, ne? Die kannst du eigentlich, wenn du nicht so doof bist,
ja,
und
ja,
alles wegsäufst, kannst du die einfach noch mal 5-6 Jahre liegen lassen, ne?
Ja, also der Freiraum ist jetzt nicht darauf ausgelegt, dass man ihn 5-6 Jahre hinlegt, aber er hat, also ich meine, der reift ja unterm Schrauber eh langsamer. Das kann man natürlich machen, aber finde ich, muss man jetzt nicht. Eigenart und Bochen auf jeden Fall. Und das wird sich auch spannend entwickeln. Also gerade auch diese leicht oxidierten Weine vom Andi werden sich, glaube ich, in den nächsten Jahren nochmal stark verändern. Und ich glaube, auch nochmal weiter zum Besseren sozusagen. Das wird nochmal komplexer werden, das Ganze. Aha. Also es hat echt Potenzial. Und der Eigenart würde ich auch sagen. Ja,
ja, dann verlöte ich mir jetzt ein und hoffe, dass ich morgen früh trotzdem rechtzeitig wach werde. um zum Test zu gehen. Nächste Woche Mittwoch, 20.30 Uhr, also nächste Woche Mittwoch wäre dann der, habe ich schon wieder vergessen, 13. Mai 2020 um 20.30 Uhr. Christoph alleine live mit Daniel Wagner, Wagner Stempel, wo ich blind jede Flasche sofort kaufen würde. Von einer der ganz wenigen Winzer, wo ich sage, nee, kaufe ich blind, scheißegal, Wagner, nehme ich. Ja, aber das ist nur, ist egal. Aber wir haben den Jahrgang, ja, halt's Maul, gib. Also,
das Interessante dabei ist ja, dass er eigentlich völlig unzeitgemäß für so einen Spitzenbetrieb immer noch recht viele Rebsorten im Programm hat, ja. Also ich meine, Scheurebe, Sauvignon Blanc, Rauburgunder, Weißburgunder.
Okay. Ich kenne ja nur seine Rieslinge, muss ich ehrlich zugeben. Ja,
Silvaner, Riesling, dann St. Laurent, Merlot, Spätburgunder, irgendwas hat er noch an roten Rebsorten.
Ja, nee, also das ist ja so ein Gemischtwarenladen, da kaufe
ich. Ja, genau. Nee. Ja, schön.
Ja, schön. Also nächste Woche, ne? Mittwoch, 20.30 Uhr, Christoph alleine. Informationen auf originalverkorkt.de. In zwei Wochen, Mittwoch, 20.30 Uhr, die nächsten Rindweinflaschen, wie eben besprochen.
Genau, dreimal Württemberg von Bernd Kreis. Bernd Kreis, kann ich auch noch ganz kurz dazu sagen, war irgendwie mal weltbester Sommelier. Es gibt ja so Ausscheidungen, wo man sich sozusagen nach langen Jahren irgendwie qualifizieren kann. Also er war einer der besten Sommeliers, die Deutschland hatte. Und hat dann irgendwann eben einen Weinladen in Stuttgart aufgemacht und hat insgesamt ein sehr schönes Programm. Der hat wirklich ein ganz tolles Loire-Programm, der hat ein tolles Portugal-Programm. Oh, Loire. Aber er hat natürlich eben auch, weil er in Stuttgart ist und sozusagen jeden Winzer dort persönlich kennt, eben auch ein herausragendes Württemberg-Programm. Und mit dem zusammen habe ich die Weine quasi ausgesucht. Ja.
Ja, dann. Danke, ja. Christoph.
Danke, Holger.
Danke für die Aufmerksamkeit und danke, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich gar nicht vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze, alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Franc, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franc pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Franc in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet,